Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Das letzte Team in der Vorschau auf die NHL-Saison 2025-2026, das sind die Seattle Kraken. Auf die schaue ich heute und bekanntermaßen sind die auch das neueste, frischeste Team in der NHL. Seit 2021 gibt es die Kraken. 2023, in der zweiten Saison, haben sie sich erstmals für die Playoffs qualifiziert, direkt mal den Titelverteidiger, die Avalanche, rausgeschmissen und danach auch eine gute Serie gegen Dallas gehabt. Aber das war's dann auch an Playoff-Teilnahmen, die Seattle bisher sammeln konnte. Und auch die letzte Saison, die war nicht wirklich gut für die Kraken. Wobei ich gar nicht weiß, müsste ich mal nachgucken, ob es jetzt eigentlich der oder die Kraken sind, ob es die Mehrzahl ist oder einer, aber Mehrzahl war nicht viel bei den Punkten von Seattle in der letzten Saison. 76 haben sie gesammelt, 35 Siege. Das reichte gerade einmal für Platz Nummer 7 in der Pacific Division und sie waren damit 20 Punkte hinter den St. Louis Blues, die auf dem zweiten Wildcard-Platz gelandet sind, deutlich entfernt von den Playoffs. Und das hatte natürlich auch Gründe und wir schauen einfach mal direkt in die Zahlen rein. Seattle hat 245 Tore geschossen, das war Platz 16 nur in der Offensive, 262 Gegentore, Platz 24, auch das war nicht wirklich gut. Corsi-Wert Platz 25, Torchancen Platz 28. Die Schussquote, die war mit Platz 9 noch ganz ordentlich, dafür die Fangquote bei Platz 24 wieder schlecht. Auch die Überzahl- und Unterzahlspiele waren einfach nur unterer Durchschnitt, Platz 23 und Platz 21. Es gibt wenig, was in irgendeiner Form positiv in den Statistiken der Seattle Kraken auftauchte und dementsprechend war das Verpassen der Playoffs keine Überraschung. Was ein bisschen überraschend kam, war, dass sie sich direkt ein Jahr, nachdem sie ihn verpflichtet hatten, wieder von Dan Bylsma getrennt haben. Aber da muss man auch dazu sagen, es gab im Front Office auch ein paar andere Entscheidungen. Ron Francis ist mittlerweile President of Hockey Operations, meine ich, und Jason Botterill, das ist der General Manager. Und da hat man jetzt gesagt, okay, komm, frischer Start nochmal, wir holen einen neuen Coach. Und da ist die Wahl auf Lane Lambert gefallen. Lane Lambert, der war vor ein paar Jahren zwei Spielzeiten lang bei den New York Islanders. Das war nach der Ära Barry Trotz, hat man ihn quasi intern hoch befördert. In beiden Jahren haben sie 42 Siege gesammelt, also die New York Islanders. Und sie haben sich einmal für die Playoffs qualifizieren können. Das war eine 2-4 Niederlage. Ich meine, gegen die Carolina Hurricanes war das. Und es war, ich würde mal so sagen, für mich furchtbares Eishockey. Das war nicht schön anzuschauen. Das war halt einfach, ja, sie haben diese Vorcheck-Taktik gehabt mit ihrer Leine hinten. Aber ja, es war kein so wirklich schönes Eishockey. Und letzten Endes hat Patrick Roy ihn dann im Januar 2024 ersetzt, Lane Lambert. Aber er ist jetzt bei den Seattle Kraken. Ansonsten, was hat sich verändert? Andrei Burakovsky ist in Chicago, Mickey Acemon ist in Boston. Und bei den Zugängen, da kam Mason Marchment aus Dallas, Freddie Gaudreau aus Minnesota, Ryan Lindgren hatte bei New York angefangen, war dann zum Schluss in Colorado. Und das war's an Veränderungen. Also nicht wirklich viel, was Seattle gemacht hat. Wenn ich einmal auf die Salary Cap Situation schaue, 3,5 Millionen an Salary Cap Space haben sie noch. Und das ist schon relativ erstaunlich, weil Seattle ein Team ist, was im Prinzip Mittelmaß schreit. Da ist, ja, wir haben ja erstmal die Ergebnisse, ne? Letztes Jahr 76 Punkte, das ist vielleicht ein bisschen weniger, als sie in den Jahren vorher hatten. Aber diese Playoff-Saison, die ist so ein bisschen die Ausnahme bisher in der Existenz der Seattle Kraken. Und man muss einfach auch sagen, dass sie seit Beginn das Problem haben, dass sie keine wirklichen herausragenden Stars haben, keine wirklichen Superspieler. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, NHL Expansion, das ist nicht so einfach. Und Seattle hat auch folgendes Problem. Vegas hat einfach so einen guten Job gemacht davor. Das war so eine Ausnahme, dass auch viele Teams, weil es ja die erste Expansion seit langer Zeit war, einfach nicht wirklich vorbereitet waren. Und Vegas hat da ein paar Mannschaften, glaube ich, auch ein bisschen überrumpelt mit dem, was sie gemacht haben, mit dem, was sie sich geholt haben. Und das hat alles von Anfang an funktioniert. Und Vegas ist danach auch sehr rücksichtslos vorgegangen. Das wissen wir auch bei bestimmten anderen Trades, wenn man Flurry schauen und so weiter. Da gab es schon Situationen, wo Vegas anders gehandelt hat, als das die klassischen General Manager in der NHL-Geschichte vielleicht gemacht hätten. Und Seattle ist wieder so ein bisschen, ja, vielleicht so den Standardweg gegangen, was Expansion und was Aufbau betrifft. Sie haben aber das Problem gehabt, in Anführungsstrichen, dass sie eben am Anfang nicht richtig schlecht waren. So, und wenn man sich jetzt diese beiden Modelle anschaut, einmal Vegas, die einen sehr guten Expansion-Draft hatten, direkt darauf aufgebaut hatten, und ich habe es ja in der Folge über die Golden Knights auch gesagt, die ihre Erstrunden-Picks einfach zum Beispiel gar nicht genommen haben, sondern die getauscht haben, um dann richtig gute Spieler zu bekommen, um einen Stone zu bekommen, um einen Eichel zu bekommen, um einen Pietrangelo irgendwann zu verpflichten. Und das sind alles Dinge, die Seattle so nicht gemacht hat, aber Seattle war in dieser zweiten Saison eben auch schon relativ gut und dadurch, sie haben keine guten Draftpicks bekommen, keine richtig hohen Draftpicks. Und dann ist es so, die Spieler, die sie dann verpflichtet haben, die sind auch nicht so richtig eingeschlagen. Das sind auch keine Übertalente. Du kannst ja manchmal auch spät in der ersten Runde oder manchmal auch in den hinteren Runden richtig gute Spieler bekommen. Und da hat Seattle eben erstens keine hohen Draftpicks gehabt und die, die sie dann hatten, die waren halt auch nicht so die hundertprozentigen Spieler, die sie sich geholt haben. Und da kommt dann am Ende ein Kader raus, der ja eben auch einfach Durchschnitt schreit. Und wenn wir uns jetzt mal die individuellen Zahlen anschauen, der Topscorer, ich mach mal virtuelle Ausrufezeichen, war Jared McCann mit sage und schreibe 61 Punkten. Das muss man sich mal vorstellen. 61 Punkte, das ist eine halbe Kucherov-Saison so ungefähr. Also das ist schon Wahnsinn, wenn das dein Topscorer ist. Bei den Toren kannst du natürlich positiv sagen, sie hatten vier Spieler, die 20 oder mehr Tore hatten. Aber das waren eben dann Jaden Schwartz mit 26, Toivonen mit 23 und McCann mit 22 und Matty Beniers mit 20. Das ist einfach nicht überragend. Und die haben übrigens alle, man könnte ja jetzt sagen, naja, war da jemand verletzt? Nein, die haben alle 81 oder 82 Partien gemacht. Also das ist einfach erstaunlich, dass Seattle keine wirklichen Topscorer hat. Sie haben eine ganze Menge an Spielern, die treffen können. Das hat 2022, 2023 super funktioniert, weil es gar keine erste Reihe gab, weil alle irgendwie richtig gut gespielt haben, aber in den anderen Jahren eben nicht. Und es scheint meiner Meinung nach so zu sein, dass es eher darauf hindeutet, dass dieses Modell so nicht funktioniert und dass sie eben ja ein richtiges Problem haben, weil sie keine herausragenden Stürmer haben. Das Gleiche gilt aber auch für die Verteidigung. Vince Dunn ist Topscorer gewesen, 11 Tore, 39 Punkte, alles ganz schön, aber er ist kein Nummer 1 Verteidiger, beziehungsweise Brandon Montour war sogar noch besser mit 18 und 23, sorry, der ist mir durchgerutscht. Aber trotzdem, die beiden sind ja keine Nummer 1 Verteidiger. Montour war jetzt in Florida ein Luxus, weil sie sehr gute Spieler hatten und er so im Prinzip so der Dritte dann war mit dazu, aber in Seattle als Nummer 1, da ist er fehl am Platze. Und das ist im Punkt, das sage ich auch manchmal, wenn Spieler dann getauscht werden, wenn wir zur Trade-Deadline auch eine andere Situation haben, wenn zum Beispiel ein Team, was einen Center für die zweite Reihe gesucht hat, diesen Center dann bekommt. Was ist dann der Vorteil? Der Vorteil ist, dass der, der vorher über seine Verhältnisse gespielt hat, von dem man zu viel verlangt hat, dass der dann richtig in die Reihe reinrückt, in die dritte Reihe, dass vielleicht der Center der dritten Reihe dann auf den Flügel gehen kann und so weiter. Also es verschiebt sich dann einfach die Struktur und das ist dann eben entsprechend passend. Und bei Seattle ist es so, wenn man sich das so vorstellt, du hast deine Reihen nominiert, du hast halt 1C, 1 Left Wing, 1 Right Wing und so weiter und dann hast du, ne, als Idealszenario skizziert und dann hast du rechts die Spieler und dann steht zum Beispiel, sagen wir mal, neben dem Matty Beniers steht eben, welche Position er idealerweise bekleiden sollte und das ist 2C, der spielt aber auf 1C. Jordan Eberle ist kein Stürmer für eine erste Reihe mehr in der NHL. Ob er es jemals war, weiß ich nicht. Der muss aber erste Reihe spielen. Jared McKenna habe ich erwähnt, auch da wieder. Sie spielen alle eben auf, ich will nicht sagen falschen Positionen, sondern auf zu hohen Positionen im Roster der Kraken. Und das ist das Problem, was sie hatten. Ein weiterer Punkt und auch einer der wichtigsten bei Seattle, das ist die Torhüterposition. Und auch da gibt es ja quasi zwei Probleme. Da haben wir zum einen, wir fangen mal mit der positiven Seite an. Wir haben Joey Decourt, der eine richtig gute Saison gespielt hat. 2,75 war der Gegentorschnitt, 90,6 die Fangquote. Das mal wieder die klassischen Zahlen. 27 Siege hat er gehabt. Das wirkt jetzt erstmal nicht so überragend, weil man da ja sagen muss, naja, das könnte schon kann ja eine 92er Fangquote und so weiter sein. Aber wenn man drauf schaut, auf Goals Save Above Expected, da lag er auf Platz 8 mit plus 19,1, also richtig fett drin in den Top 10. Ein wirklich guter Wert und eben einer der besseren Torhüter in der NHL. Also sehr, sehr positiv, wenn man das so will. Nur auch da muss man gleich mal die andere Seite der Medaille erwähnen. Dadurch, dass sie von ihm eben Hilfe bekommen und er ihnen Spiele gewinnt, kriegen sie eine schlechtere Draftpick-Position und können sich wieder nicht verbessern. Also ein bisschen Fluch und Segen der guten Torhüterleistung von Joey Decourt. Dann gibt's leider noch den zweiten Torhüter. Was heißt leider? Ist ja aus deutscher Sicht eigentlich erstmal schön, Philipp Grubauer. Aber Philipp Grubauer, der hatte eine wirklich, wirklich furchtbare Saison. Er hat 26 Spiele gespielt, 8 Siege nur gehabt bei diesen 26 Spielen. Er hatte einen Gold Save Above Expected Wert von minus 16,3. Auf Platz 64 von 66 Torhütern lag er damit in der NHL. Aber man muss dazu sagen, er hat nur 26 Partien gemacht. Die drumherum, die haben 38, 49, 47 Partien gehabt. Das heißt, ich habe es jetzt nicht direkt ausgerechnet, aber einfach vom Bild her, was ich hier sehe, wenn man es hochrechnen würde, Gold Save Above Expected pro Spiel, dann wäre Philipp Grubauer pro Spiel der schlechteste Torhüter in der NHL gewesen. Jetzt kann man ja sagen, naja, das ist jetzt mal eine Saison gewesen, da war er nicht so gut. Das Problem ist, das ist seine gesamte Zeit in Seattle. Seit Philipp Grubauer in Seattle ist, hat er in keiner einzigen Saison eine Fangquote von über 90% gehabt. Das ist, seitdem er in Seattle ist, alles unter 90. Das Maximum war letztes Jahr, da war er auch bei Gold Save Above Expected, glaube ich, quasi neutral. 89,9% ist das Maximum, was er hatte. Er hatte nie einen Gegentorschnitt unter 2,85. Und das sind einfach eben Zahlen, die belegen, dass er ja, in Seattle vielleicht nicht mit der Defensive zurechtkommt, nicht mit dem System zurechtkommt, das mag eine Seite sein, er hat aber auch einfach nicht gut gespielt. Allerdings muss ich, wenn ich vorher bei Decourt gesagt habe, es gibt einen negativen Punkt, bei Grubauer gibt es eine positive Entwicklung zum Saisonende, er hat in der AHL bei Coachella gespielt, er hat dort gut gespielt dann und hat sich danach auch in der NHL gut verkauft, er hatte glaube ich eine 3-2-Bilanz am Ende dann in den letzten 5 Partien, also das ist schon etwas, wo er besser gespielt hat als vorher und dementsprechend hoffen sie drauf, dass er jetzt tatsächlich die Backup-Position bekleiden kann. Mehr wird es ja dann nicht sein. Er hat noch 2 Jahre Vertrag, auch das war ein bisschen eine Überraschung, dass Seattle ihn da nicht rausgekauft hat aus dem Vertrag, sondern dass man da eben gesagt hat, okay, man behält ihn 2 Jahre. Die Seattle Kraken zahlen für ihr Goaltending 10,9 Millionen zusammen. Das sind eben Werte, die ansonsten nur Spitzenteams bezahlen, die du irgendwo bei den Rangers siehst, die du irgendwo bei Tampa Bay siehst, die du auch bei New York, bei den Islanders siehst. Und das ist eben ein Punkt, wo man sagen muss, Seattle hat einfach ja einige Fehler gemacht. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo du sagen musst, so gerne ich Philipp Grubauer in der NHL habe und auch in Seattle, vielleicht hätte man da eben aus beiderlei Sicht, auch aus der Perspektive von Grubauer, einen Buyout machen müssen. Gab es nicht. Hat Seattle nicht gemacht. Es ist einfach so, sie wabern so vor sich hin. Die ganzen Entscheidungen, die lassen nicht darauf schließen, dass es da einen wirklich großen, durchdachten Plan gibt in Seattle. Man muss ja sagen, entweder bist du ein Team, was an die Playoffs anklopft und was da investiert, oder du bist eine Mannschaft, die eben abbaut und versucht, dir Draftpicks zu holen. Seattle macht nichts von beiden. Und das ist natürlich einmal, wie gesagt, ein bisschen teilweise nicht beeinflussbar vom Management. Aber manche Entscheidungen sind auch nicht verständlich. Und das führt dann eben dazu, dass Seattle in der Situation ist, wo es sich eben entsprechend gerade befindet. Wir schauen mal ein bisschen, ach nee, ich kann noch ein bisschen was zu den Prospects sagen. Barclay Cretton ist ein Forward, der vielleicht jetzt mit reinrücken kann. Nummer 8 Pick 2024, ist 19 Jahre alt und er ist nicht so der Größte, aber auch bei ihm gibt es die Möglichkeit, dass er jetzt sicherlich reinschnuppert. Sie werden ihn wahrscheinlich 9 Spiele sich anschauen und dann ja, müssen wir mal abwarten, was eben dann dabei rauskommt. Und noch ein zweiter Forward, da ist es so, dass Jani Nyman derjenige ist, der da mit 21 dann vielleicht auch nochmal mit reinschnuppert, ist ein Zweitrunden-Pick gewesen, 2022, hat auch schon in der AHL gespielt und ist ein größerer Spieler, also es wäre vielleicht die Möglichkeit, dass man eben Nyman mit reinholt als etwas größeren Spieler und Barclay Cretton als ja dann kleineren Stürmer. Ich will mal einmal gucken, wie denn die Größen hier genau, 1,78 ist Cretton und Nyman ist 1,92. Und wenn man da dann noch Mason Marchment mit dazu nimmt, der mit 1,96 der größte Spieler bei den Stürmern ist, dann haben sie da zumindest auch mal ein bisschen mehr Präsenz vorne vorm Tor. Wir gehen mal die Reihen durch und dann werdet ihr vielleicht auch merken, was ich vorhin schon angedeutet habe. Also erste Reihe, Matty Beniers, Jordan Eberle, Jared McCann. Da wäre die Überschrift, tolle Reihe für die zweite oder tolle Kombination für die zweite Reihe in einem NHL-Team. Ähnliches gilt für Shane Wright, Ryan Winterton und Jaden Schwartz. Das ist die zweite Reihe, auch da, eher eine zweite Reihe. Chandler Stephenson, Eli Tolvanen und Mason Marchment in der dritten Reihe klingt eigentlich ganz gut, aber wie gesagt, das sind alles so drei Reihen, die ein sehr ähnliches Leistungsspektrum haben, aber eben kein Top-Leistungsspektrum und das ist die Situation. Frederick Gaudreau und Jani Nyman und Ty Cartier finde ich auch eine gute Reihe, eine vierte gute Reihe, aber auch da wieder, ne? Also dadurch, dass vorher die Qualität nicht da ist, zieht das die natürlich auch so ein Stück weit mit runter. Verteidigerpaare, Vince Dunn, Adam Larson. Ja, auch da wieder tolles zweites Verteidigerpaar. Gleiches gilt für Jamie Oleksiak und Brandon Montour. Wenn du bei Montour einen super Nummer 1 Verteidiger daneben hättest, würde der auch im ersten Paar richtig gut aussehen. Gilt für die anderen irgendwie auch, aber es fehlt eben dieser Nummer 1 Verteidiger, haben sie nicht. Und hinten Ryan Lindgren, Cale Fleury, ja, schönes drittes Verteidigerpaar. Passt. Torwartsituation habe ich drüber gesprochen. Joey Decourt, klare Nummer 1. Philipp Grubauer, die Nummer 2. Auch da muss man abwarten, ob sie dieses Jahr früher handeln und entsprechend vielleicht früher dann eben auch sich einen anderen Backup besorgen. Beziehungsweise ich glaube, dass der Torhütertrainer aus Coachella, weiß nicht, ob er mit hochgezogen wird, aber zumindest Grubauer noch ein bisschen mit unterstützt und ihm beim Training hilft. Also das wäre eine Situation, wo man vielleicht dann auch noch an der Stelle ein bisschen Entwicklung erwarten kann. Was ist möglich im nächsten Spieljahr für die Seattle Kraken? Wenn wir die Division anschauen, San Jose sollten sie hinter sich lassen. Ja, und das war's dann im Grunde schon. Edmonton, Vegas sind eine klare Nummer zu groß. Los Angeles, Vancouver sind auch nochmal so in einer etwas eigenen Kategorie. Und dann ist Calgary da und dann ist Anaheim da. Das sind so die beiden, mit denen sie sich vielleicht duellieren können, wenn es richtig gut läuft, wenn da eine herausragende Saison kommt, aber ich tue mir halt einfach schwer, also da ist die Chance, dass Seattle wieder da landet, wo sie waren, nämlich kurz vorm Ende, relativ deutlich vor dem letzten Platz der Division, aber eben auch viel zu weit weg von Wildcard und Playoff-Plätzen, die ist für mich wirklich, wirklich hoch, diese Wahrscheinlichkeit, und da mache ich mir keine große Hoffnung, dass Seattle da in irgendeiner Form rauskommt. Es sei denn, einer der jüngeren Spieler macht nochmal wirklich einen Riesenschritt nach vorne, dass ein Matty Beniers nochmal, ja, keine Ahnung, 20, 30 Punkte mit draufpackt, dass ein Shane Wright plötzlich 30 Tore schießt. Das sind die Dinge, die passieren müssen. Dazu noch zwei, drei andere, die richtig, richtig gut werden. Dass ein Ryker Evans plötzlich eine sehr, sehr gute Entwicklung macht. Der wäre ja auch noch dann mit da, der ist im Moment verletzt. Das wäre vielleicht so jemand, der den Schritt zum Nummer 1 Verteidiger machen kann. Aber auch da, es ist halt nicht so hoch, die Wahrscheinlichkeit. Und deswegen glaube ich, dass das weiterhin eine durchwachsene Saison wird in Seattle. Und die NHL, naja, man kann ja immer sagen, die NHL sollte alle 32 Teams gleich behandeln. Das Problem für die NHL ist, aktuell sind sie in Seattle, zumindest was die Hallensportarten betrifft, noch alleine. Die NBA hat da ja kein Team. Aber dieses Team Kraken etabliert sich eben nicht so, wie man das gehofft hat. Und da muss man eben schon auch aus NHL-Sicht sagen, bisher war das jetzt nicht die hundertprozentige Erfolgsstory in Seattle. Klar, Kartenverkäufe und so weiter, das wird alles ganz gut sein. Aber trotzdem ist dieser Boom einfach noch nicht da. Und den bekommst du nur, wenn du interessante Spieler hast, richtig gute Spieler, wo auch die Fans damit bekommen, das ist ein generational Talent, oder wenn du erfolgreich spielst als Team. Und beides ist eben in Seattle nicht da. Und ja, war eine sehr ernüchternde letzte Vorschau auf die Seattle Kraken. Und damit sind wir am Ende der Vorschau-Sendung auf 2025, 2026. Und wie immer gilt natürlich, sehr, sehr gerne Feedback, sehr, sehr gerne Bewertungen, abonnieren und so weiter. Die ganzen Möglichkeiten hinten, auch wie ihr den Podcast auf andere Art und Weise unterstützen könnt, die gibt es im Outro. Dann gibt es von mir noch der Hinweis, die Sendung wird wahrscheinlich am Sonntagabend 20 Uhr online gehen. Also am, was ist das dann? Ich glaube, der 5. Oktober. Und mein Hinweis, am 6. Oktober abends, da bin ich zu Gast beim OilersNation.de Stammtisch, da sehr, sehr gerne mal mit reinschauen. Auch die Jungs machen das ja bei YouTube oder aber entsprechend dann nachher mit reinhören. Da wird es sicherlich natürlich um die Edmonton Oilers gehen. Wenn ich das aber richtig mitbekommen habe, geht es auch allgemein so ein bisschen darum, welche anderen Teams könnten denn Favoriten sein? Was gibt es vielleicht noch anderes zu erwarten? Ich werde mindestens noch eine Sendung aufnehmen vor Beginn der Saison. Meine Idee ist aber, das ist dann immer natürlich so ein bisschen auch zeitabhängig, meine Idee ist, eine Folge zu machen, nochmal zum Thema ein bisschen News und vielleicht auch dann erste Empfehlungen für die erste Woche, was das Thema Spiele betrifft, welche Spiele ihr euch vielleicht anschauen solltet, welche ja, Partien interessant sind in der ersten Woche, welche vielleicht auch zu einer vernünftigen Zeit dann in Mitteleuropa übertragen werden oder stattfinden, übertragen werden sie ja dann so oder so. Und die zweite Folge wird vielleicht noch eine Awardshow sein, die dann aber, wahrscheinlich kann die dann auch am 8. oder 9. Oktober kommen, also die ersten Partien werden ja dann keine große Beeinflussung meiner Einschätzung werden, wer denn da vielleicht welchen Award gewinnen könnte. Damit würde ich sagen, reicht das für diese Folge und reicht auch für die Vorschau-Sendung. 32 Folgen, hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Ich muss aber auch sagen, so ein bisschen in Anführungsstrichen leer bin ich jetzt auch, was Zugänge, Abgänge und so weiter betrifft. Das ist dann doch immer sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Namen, sehr, sehr viel Thematik. Und dementsprechend würde ich sagen, heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.